Soko Schlager.
Der True Crime Podcast von Schlager.de.
Mit Janina Kirsch und Bettina Steinke.
Missing Girl steht auf dem Fahndungsplakat. Darunter zwei Bilder derselben jungen Frau. Blond, wunderschön. Auf einem Foto blickt sie direkt in die Kamera. Durchdringend und selbstbewusst, fast trotzig. Ein Blick, den man nicht mehr vergisst. Es ist Ilenia Karisi. Unter dem Bild steht ein Datum, 6. Januar 1994. Es ist der Tag, an dem die Tochter von Romina und Albano das letzte Mal lebend gesehen wurde. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Ist sie abgetaucht und hat ein neues Leben begonnen? Ist sie im Mississippi ertrunken? Oder ist sie das Opfer eines grausamen Gewaltverbrechens? Denn ein Mann rückt in den Fokus der Ermittlungen um Ilenias Verschwinden. Und dieser Mann ist kein unbeschriebenes Blatt.
Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Soko Schlager. Hey, das ist ja heute schon die 7. Folge unseres Podcasts. Ich kann das gar nicht so richtig glauben. Ja, und für alle, die uns immer noch nicht auseinanderhalten können, hier ist Janina.
Ja, und hier ist die Bettina. Hallo natürlich auch von mir. Ja, krass, Janina, bei Folge 7 sind wir schon.
Ja, also die Zeit vergeht so schnell, aber ich habe wirklich enorm viel Freude an diesem Podcast, auch wenn die Fälle natürlich super tragisch sind. Aber sich so in diese Geschichten reinzuversetzen und da einzutauchen und die Akten zu wälzen, das ist einfach das, glaube ich, was ja unserer beider Leidenschaft ist. Und deswegen kann man auch sagen, dass uns das Freude macht. Und was natürlich auch total schön ist, ist das Feedback, was wir jede Woche bekommen und auch die Menschen irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, ja, zu unterhalten, ihnen Geschichten zu erzählen, die sie so vielleicht noch nicht kannten. Das finde ich besonders schön.
Ja, also du sprichst nochmal das Feedback an. Das freut mich auch jede Woche. Ich sitze dann schon immer vor meiner Schlager.de-App und warte auf die ersten Kommentare, nachdem die neuen Folgen raus sind. Und ich finde einfach, dass es eine ganz, ganz starke und tolle Community ist und einfach auch so super freundlich und sich einfach immer sehr freut. Und ich hoffe, dass sich die Community auch schon sehr gespannt auf diese Folge eben freut.
Ja, das hoffe ich auch. Heute setzen wir ja genau da an, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wir haben über das mysteriöse Verschwinden von Ilenia Karisi gesprochen und machen das auch diese Woche. In Teil 1 haben wir zwei Theorien überprüft. Also an der Stelle natürlich auch nochmal der Hinweis auf unsere letzte Folge. Wer sie noch nicht gehört hat, unbedingt nachholen, denn seid ihr auch wirklich auf dem ganz aktuellen Stand.
Ja, bitte unbedingt nochmal reinhören. Die letzte Folge bzw. Teil 1 von Ilenia Karisi ist die Nummer 6 von Soko Schlager.
Also Bettina, eine These, die für mich ja die spannendste eigentlich in diesem Kriminalfall ist, haben wir noch gar nicht besprochen. Du hast sie letztes Mal am Ende mit einem wunderbaren Cliffhanger angedeutet. Es geht um den gewaltsamen Tod. Also das Ilenia möglicherweise Opfer eines schweren Gewaltverbrechens sein könnte. Ich würde aber sagen, lass uns davor noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was wir im ersten Teil besprochen haben, damit auch einfach alle auf dem selben Stand sind.
Ja, lass uns das unbedingt nochmal machen, damit, wie du sagst, alle auf Stand sind. Ilenia Karisi, die Tochter von Schlagerpärchen Romina Power und Albano, ist am 6. Januar 1994 verschwunden. In New Orleans. Sie wollte dort ein Buch schreiben, war auf der Suche nach Charakteren eben für dieses Buch. Gegen 11 Uhr hat sie dann ihr Hotelzimmer verlassen und das Einzige, das in diesem Zimmer von der jungen Frau zurückbleibt, ist ihr Pass, Reisechecks, ihre Kleidung und ihr Tagebuch.
Ja, und auch 31 Jahre später ranken sich immer noch Mythen um das spurlose Verschwinden der damals 24-Jährigen. Du hast im ersten Teil drei Thesen zu ihrem Verschwinden genannt. Ich gebe sie auch gerne nochmal wieder. These Nummer 1 war die, dass Ilenia Karisi dem Rampenlicht entgehen wollte. Also, dass sie ihre Flucht ganz sorgfältig geplant hat und sich irgendwo ein neues Leben aufgebaut hat. Dazu haben wir auch einen Experten im ersten Teil gehört, der uns erklärt hat, wieso diese Theorie dann am Ende doch sehr unwahrscheinlich ist. Und wir beide, das kann man schon so sagen, halten das ja auch für wenig glaubhaft. Also die Theorie, dass sie einfach untergetaucht ist und ein neues Leben begonnen hat. Die zweite Möglichkeit, die dann schon stichfester ist, ist, dass Jelenia im Mississippi ertrunken ist. Hier ist die Faktenlage besser, denn es gibt einen Augenzeugen, der auch ein Foto von ihr gesehen hat und behauptet oder ausgesagt hat, dass sie das durchaus sein könnte. Es ist aber, das muss man an der Stelle eben auch sagen, nur eine einzige Person gewesen, ein Wachmann. Und dieser war kurzsichtig, also möglich, aber nicht zu 100% sicher. Und heute an der Stelle, und da bin ich jetzt wirklich gespannt wie ein Flitzebogen, machen wir weiter mit Theorie 3. Und die lautet, dass die Tochter von Romina Power und Albano Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Und wir haben ja schon gehört, dass sie zwei Männer angegriffen haben sollen bei ihrem ersten Aufenthalt in New Orleans und sie dann wieder zurückgegangen ist, trotz dieses Angriffs. Also die haben versucht, sie unter Drogen zu setzen und angeblich auch zu töten. Und da hatte ich ja, Bettina, dir auch schon gesagt, da hatte ich von Anfang an irgendwie so ein ganz merkwürdiges Gefühl im Bauch in Bezug auf diese beiden Männer.
Ja, da hatte ich dein Gefühl, leider muss man sagen, auch nicht getäuscht.
Ja, also steht am Ende die große Frage im Raum, könnte einer dieser Männer Jelenia möglicherweise ermordet haben?
Ja, genau.
Du bist dieser Theorie nachgegangen. Ich bin, ja, kannst nur nochmal sagen, gespannt, was du herausgefunden hast.
Ja, dann würde ich sagen, lass uns mal starten mit Teil 2. Jelenia Carisi ist eine außergewöhnliche junge Frau. Eine, die hinter die Kulissen der Shows schauen will, bei denen sie auch gemeinsam mit ihren Eltern auf den Bühnen steht, die Dinge hinterfragt und rebelliert, wie einige sagen würden. Zusammen mit ihren Eltern macht sie im Juli 1993 Urlaub in New Orleans und ist so begeistert von der Stadt und einer flüchtigen Bekanntschaft, dass sie ihren Aufenthalt verlängert und erstmal nicht, wie geplant, mit ihren Eltern weiter nach Florida fährt. Doch keine zwei Tage später folgt sie ihren Eltern, berichtet Albano und Romina Power von zwei Männern, die versucht haben sollen, sie unter Drogen zu setzen und zu töten. New Orleans ist zu jener Zeit ein sehr gefährliches Pflaster. Nirgendwo verschwinden so viele Menschen wie hier, schreibt die italienische Zeitung La Stampa am 4. Februar 1994. Und ein Blick auf die Zahlen zeigt, wie hoch die Kriminalitätsrate zu jener Zeit ist. Die 1990er Jahre sind für New Orleans eine Hochphase urbaner Gewaltkriminalität. 1994 sogar das Rekordjahr für Morde. 421 Tötungsdelikte bei rund 500.000 Einwohnern und somit eine der höchsten Mordraten der USA. Die Haupttreiber hinter der Kriminalität: Drogen, Banden, Straßenüberfälle. Und das vor allem auch in den touristischen Zonen wie dem French Quarter, in dem sich Jelenia gerne aufhält. Und auch Gewalt gegen Touristen ist hier keine Seltenheit, kommt sogar sehr häufig vor. Es ist sehr viel Polizeipräsenz vorhanden, aber die Kriminalität schwappt auch ins Zentrum über. Jelenia lässt sich davon und auch von dem erst kürzlich zurückliegenden Angriff nicht lange abschrecken und fährt entgegen den Bitten ihrer Eltern zurück nach New Orleans. Die Stadt zieht sie magisch an. Die Stadt und ein Mann namens Alexander Mazzacchella. Mazzacchella ist zu der Zeit Straßenmusiker in New Orleans. Der Afroamerikaner tritt häufig auf der Royal Street in der Nähe von Bourbon Street und Canal Street auf. Er soll Jelenia im Sommer 1993 kennengelernt haben. Mazzacchella selbst behauptet, er habe die rund 20 Jahre jüngere Jelenia im Juli 1993 getröstet und ihr geholfen, nachdem sie im Armstrong Park von einem Mann erschreckt worden sei. Nach Angaben der Polizei teilen sich Jelenia und Mazzacchella vor ihrem Verschwinden ein Hotelzimmer. Laut den Carisis flieht Jelenia jedoch nach nur zwei Tagen vor ihm und in ihren Tagebüchern hält sie fest, dass Mazzacchella und ein weiterer Mann versucht haben, sie zum Drogenkonsum zu zwingen.
Okay, also jetzt steht also fest, einer der Männer, der sie unter Drogen gesetzt haben soll, wie sie es ja auch selbst in ihrem Tagebuch schreibt, ist Straßenmusiker Alexander Masakela.
Ja, genau. Mhm.
Also ich habe ja schon in der ersten Folge gesagt, dass ich ihr Verhalten nicht so recht verstehe. Also warum geht man zurück zu zwei Männern oder zu einem Mann, der einem sowas antun will? Also das kapiere ich einfach nicht. Und habe ja aber auch irgendwie schon so ein bisschen befürchtet, dass es was mit Liebe zu tun haben könnte. Was weiß man denn über diese Beziehung der beiden und auch, ja, vielleicht über das Motiv, warum sie dann am Ende trotz dieser ganzen Nummer da wieder hin zurückgegangen ist?
Ich denke, an der Stelle können wir noch einmal auf die Persönlichkeit der jungen Studentin blicken. Sie ist ja sehr freiheitsliebend, fast schon rebellisch und hat vieles fernab der Norm gemacht. Und sie scheint auch oft getrieben gewesen zu sein, also auf der Suche nach Antworten, einem höheren Sinn. Ihr Ex-Freund Girolamo sagte La Stampa am 31. Januar 94 ja auch, sie fühlte sich zu besonderen Menschen hingezogen, zu solchen, die eine alles verzehrende Leidenschaft für etwas hatten oder ein alternatives Leben führten. Aber daraus zu schließen, dass sie mit diesem 54-jährigen Saxophonisten zusammen war, ist doch weit hergeholt, sagt er.
Haben ihre Eltern denn gar nicht versucht, sie aufzuhalten? Also denen hat sie das ja erzählt, was da vorgefallen ist. Ich würde ja Himmel und Hölle in Bewegung setzen, dass meine Tochter dann nicht da wieder zurück hingeht.
Doch, klar. Und ihre Eltern baten sie ja auch darum, nicht zurück nach New Orleans zu fahren. Das hat sie aber nicht aufgehalten. Also hier kam sicher auch wieder ihre rebellische Ader, so nach dem Motto, ich lasse mich nicht unterkriegen und ich setze meinen eigenen Kopf durch eben zum Vorschein, ja.
Was wissen wir denn über diesen Alexander Masakela? Also was war das für ein Typ? Hatte der schon was auf dem Kerbholz oder war das eher ein, ja, Unschuldslamm? Also ich meine das jetzt natürlich in Bezug auf eine mögliche kriminelle Vergangenheit bezogen.
Der war definitiv kein Unschuldslamm und am 31. Januar 1994 wurde er auch festgenommen.
31. Januar 1994, also wenn ich jetzt richtig rechne, wenige Wochen nach Elenias Verschwinden.
Genau, aber Elenias Verschwinden hat erstmal nichts mit der Festnahme zu tun.
Erstmal klingt ja schon so, als würde da noch was kommen, aber womit hatte es denn was zu tun?
Masakela wurde im Januar 94 der sexuellen Belästigung beschuldigt, und zwar von einer seiner Freundinnen. Er hatte wohl mehrere Freundinnen.
Okay, also langsam wird der Typ ein bisschen spooky irgendwie. Was ist denn dann passiert?
Die Polizei durchsuchte dann die Wohnung der Frau, die ihn angezeigt hat. Und was sie da finden, Janina, hat nicht nur die Polizei erschaudern lassen, sondern ganz bestimmt auch dich gleich. Denn in der Wohnung finden die Ermittler Elenias Kamera. Und nicht nur das, auch eine Jacke und persönliche Gegenstände stellen sie von ihr sicher. Masakela muss nach seiner Festnahme aussagen. Zum einen wegen der sexuellen Belästigung, der er beschuldigt wird. Und er wird dann aber natürlich auch zu Elenia befragt. Er beteuert, dass er keine sexuelle Beziehung zu Elenia hat, sie ihn aber sehr wohl als Guru gesehen hat. Dass er eine große Macht auf Elenia hat, glauben auch ihre Eltern und äußern das ganz offen auf einer Pressekonferenz nach Elenias Verschwinden. Und dann findet ein wilder medialer Schlagabtausch zwischen Albano und Masakela statt, denn Elenias Vater ist sich ganz sicher, dieser Mann hat etwas mit dem Verschwinden seiner Tochter zu tun. Ich und Elenia, unterstreicht der Trompeter, waren nur gute Freunde. Es gab niemals eine andere Art von Beziehung. Sie war gerne mit mir zusammen, weil ich nicht so unterdrückend bin wie ihr Vater. Albano kontert auf die Anschuldigung, sagt öffentlich, ich war immer nur ein aufmerksamer Vater. Ich habe jede Initiative unterstützt, die sie ergreifen wollte. Dieser Mann ist ein Geist des Bösen. Viele haben uns gesagt, dass er Frauen mit Drogen gefügig macht, um sie in seiner Macht zu halten.
Das klingt alles so ungut. so ungut. Ich meine, ein Mann, der bezichtigt wird, eine Frau sexuell belästigt, vergewaltigt, in Amerika sind das jetzt ein bisschen andere Begriffe als in Deutschland, zu haben. Und bei dem man dann Gegenstände, persönliche Gegenstände findet, beziehungsweise ja nicht bei ihm, sondern in der Wohnung der Frau. Das habe ich richtig verstanden, oder?
Ja, in der Wohnung seiner Freundin, ja.
Also, wenn die jetzt bei ihm gefunden werden würden, in seiner Wohnung, dann hätte ich irgendwie noch so gesagt, naja, vielleicht war sie da mal zu Besuch. Aber ich finde, dass es in der Wohnung der Freundin gefunden wird, nochmal irgendwie suspekter. Und ja, also ich meine, im Zweifel für den Angeklagten, ne, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass er das war, aber das finde ich doch schon ein bisschen komisch. Oder er hat sie halt geklaut. Das wäre ja auch noch eine Situation, ne? Oder eine Möglichkeit. Weiß man denn eigentlich, was auf der Kamera drauf waren? Also das waren ja wahrscheinlich keine Digicams, damals gab es ja auch noch keine iPhones. Aber weiß man was über diese Fotos?
Ja, die Fotos wurden entwickelt und darauf sind ausschließlich Landschaften, also keine für den Fall relevanten Hinweise leider.
Okay, aber ich brauche irgendwie noch mehr Infos zu diesem Mann. Also da muss man sich, glaube ich, noch mehr ein Bild von machen.
Ja, die Infos bekommst du.
Ja, los.
Alexander Masakela ist, als er Ilenia kennenlernt, 54 Jahre alt. Er hat einen jamaikanischen Akzent, keinen festen Wohnsitz und bewegt sich in einem Umfeld, das von Armut, Instabilität und Drogen geprägt ist. Am 6. Januar 1994, dem Tag also, an dem Ilenia verschwindet, hält sie sich morgens noch im Hotel auf. In einem Zimmer mit Masakela. Die beiden teilen sich zu der Zeit ein Zimmer im Hotel Le Dale. Obwohl Ilenia nicht zurückkommt, meldet er sie nicht als vermisst. Er versucht stattdessen, mit ihren Reisechecks das Hotelzimmer zu bezahlen und zeigt dem Personal ihren italienischen Pass.
Halt, stopp. Der nimmt ihre Reisechecks, also die hat man ja früher im Ausland oft statt Bargeld benutzt, und versucht dann damit das Hotel zu bezahlen?
Irre, oder?
Ja, also dann geht er ja davon aus, dass sie nicht mehr zurückkommt.
Mhm.
Also das macht er ja nicht nach Monaten. Also ganz ehrlich, Bettina, wenn du nicht mehr ins Hotelzimmer zurückkommst, dann würde ich aber schnurstracks zur Polizei marschieren und nicht deine Kreditkarten nehmen und versuchen, damit was zu bezahlen.
Das ist sehr nett, vielen Dank.
Ja, also du weißt, was ich meine. Ich meine, wenn die beiden doch angeblich befreundet waren, auch wenn sie vielleicht laut seinen Aussagen keine sexuelle Beziehung hatten, auch wenn ich das ehrlicherweise auch irgendwie in Frage stelle, dann macht man sowas doch nicht. Also das ist doch höchst kriminell. Und ich finde auch noch super spannend, die beiden haben sich ja ein Hotelzimmer geteilt, hast du gerade gesagt. Und dass sie dann, wenn sie geht, ne, nicht unbedingt ihren Reisepass und ihre Reisechecks mitnimmt, ist ja klar. Man lässt sowas ja auch manchmal, wenn man vielleicht einfach nur rausgeht, im Hotel zurück. Aber wie sind die dann in dem Zimmer der Freundin oder in der Wohnung der Freundin von ihm gelandet, die ihn dann später der Vergewaltigung oder eines sexuellen Übergriffs anzeigt? Also, come on.
Ja, das ist schon ein sehr verdächtiges Verhalten. Und das sehen auch die Behörden zu diesem Zeitpunkt so.
Also die haben den hoffentlich direkt verhaftet.
Ja, ja, haben sie ja, am 31. Januar, aber eben nicht wegen Ilenia. Also sondern wegen seiner Freundin und wegen dieses mutmaßlichen sexuellen Übergriffs. So, es gab dann auch Ermittlungen, unter anderem wegen Sexual Battery. Du hast ja schon gesagt, Janina, dass wir hier in anderen Begrifflichkeiten unterwegs sind. Sexual Battery wird in Deutschland oft als sexuelle Gewalt dritten Grades übersetzt. Also bedeutet vereinfacht unerwünschter sexueller Kontakt, bei dem die andere Person tatsächlich körperlich berührt wird. Anklage wird gegen Masakela dann aber nicht erhoben.
Es wird keine Anklage erhoben?
Nein, es wird keine Anklage erhoben. Wahrscheinlich hat die Beweislast einfach nicht ausgereicht. Das können wir jetzt aber auch nicht mehr verifizieren, weil die Akten, das hatte ich ja auch in Teil 1 schon gesagt, durch Hurricane Katrina zerstört wurden. Also gerade New Orleans war ja ganz stark betroffen 2005 von Hurricane Katrina. Und ja, da sind auch ganz viele Archive eben zerstört worden, unter anderem die, in denen viele Akten zum Fall Ilenia Karisi lagen.
Okay, also zusammengefasst heißt das, man hat ihn festgenommen, man hat ihn verhört wegen dieser Vorwürfe, man hat ihn auch zu Ilenia befragt, aber man ist dem dann erstmal nicht weiter nachgegangen oder was ist dann passiert?
Ja, die Jahre vergehen, von Ilenia fehlt weiterhin jede Spur und Alexander Masakela gerät in Vergessenheit. Und dann, am 8. August 2001, wird der Straßenmusiker erneut festgenommen.
Oha.
Ja, allerdings oha, und das ist tatsächlich eine Information, die bislang nicht über ihn bekannt war. Das haben wir exklusiv erfahren, uns liegt die Akte hier vor.
Das ist ja mega. Was steht denn da drin? Also wieso wurde er festgenommen?
Ja, die Handschellen klicken aufgrund mehrerer schwerwiegender Vorwürfe gegen ihn. Die Liste der Anklagepunkte ist lang. Ich lese mal daraus vor. Wir haben hier einmal Second Degree Rape, also Vergewaltigung zweiten Grades. Wir haben erneut Sexual Battery. Das haben wir ja gerade schon erläutert, was das bedeutet. Wir haben auch Oral Sexual Battery, also unerwünschter oraler sexueller Kontakt ohne Einwilligung. Und wir haben Simple Robbery, also quasi die Wegnahme einer Sache von Wert unter Gewalt oder Einschüchterung ohne Einsatz einer Waffe, daher Simple Robbery.
Wow, also das muss man jetzt erstmal sacken lassen. Dieser Typ, mit dem sie so eng war und wo man ja wirklich vermuten könnte, dass der was mit ihrem Verschwinden zu tun hat, der wird in den Jahren danach wegen so schwerer Delikte angezeigt. Also ich meine, Vergewaltigung zweiten Grades, körperliche oder sexuelle Übergriffe, orale Übergriffe und Robbery. Also hast du ja gerade schon erklärt, das ist ja, also ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ist er denn jetzt hinter Gittern oder kommst du jetzt mit der nächsten Schocknachricht?
Ja, ich komme jetzt leider mit der nächsten Schocknachricht. Alexander Masakela sitzt nicht im Gefängnis, denn zunächst setzt das Gericht eine Kaution von $110.000 fest und nach einer vorläufigen Anhörung erhöht ein Richter dann die Kaution auf $135.000 und bejaht einen hinreichenden Verdacht für die weitere Verfahrensführung. Also man muss sich einfach mal vorstellen, dass sogar die Kaution noch hochgesetzt wurde und ein Richter wirklich findet, dass es einen hinreichenden Verdacht für ein Verfahren gibt. Und dann, am 11. Oktober 2001, entscheidet die Staatsanwaltschaft, die Anklage fallen zu lassen. Alle Punkte werden fallen gelassen und Masakela wird einfach erneut freigelassen.
Okay, das finde ich schon heftig. Du hast das ja gerade schon gesagt. Also die Kaution wird nochmal hochgesetzt, weil man ihn als gefährlich einstuft am Ende und dann lässt man ihn wieder laufen. Also ja, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt. Das waren ja jetzt Vorwürfe, die sich nicht auf Ilenia bezogen haben. Was bedeutet das denn jetzt für Ihren Fall? Also, wir haben ja nun wirklich da einige Verdachtsmomente. Hat die Polizei denn nach der Festnahme 2001 wenigstens nochmal darüber nachgedacht, ob er Ilenia was angetan haben könnte? Ist man dieser Spur nochmal nachgegangen? Hat man da nochmal neu ermittelt?
Leider nicht. Und das ist einfach ein riesiges Versäumnis der Polizei, dass sie auch im Übrigen nicht nur ich so. Ich habe das unserem anonymen MEK-Mann erzählt. Und hör mal, was der dazu sagt.
Nächst würde ich gerne erstmal darauf eingehen, wie man ermitteln kann, unter anderem. Also es gibt natürlich viele verschiedene Arten zu ermitteln. Und am Ende zählt quasi nur das Ergebnis. Es gibt aber viele Stolperfallen, die man beachten sollte, unabhängig davon, wie man ermittelt. Und ich sehe in diesem Fall, wir kommen wahrscheinlich später dazu nochmal, auf jeden Fall viele Stolperfallen, die auf jeden Fall gemacht wurden, leider. Das Erste, was man bei den Ermittlern machen sollte, das habt ihr auch schon gemacht, man sollte erstmal offen sein für jedes Szenario, jedes mögliche Outcome, was es geben könnte, um sich eben nicht, und das ist ein Fehler, der oft gemacht wird, sich auf die wahrscheinlichste Theorie oder das wahrscheinlichste Szenario zu versteifen. Und dann alles andere nicht mehr im Blick zu haben. Das ist ein klassischer Fehler. Nur weil jemand, sage ich mal jetzt, wir treffen an einem Tatort ein und sehen jemanden mit einem blutigen Messer in der Hand und jemanden auf dem Boden liegen, dann heißt es nicht, dass die Person, die das Messer in der Hand hat, auch gleich der Täter war. Das ist natürlich das Offensichtlichste. Und wenn man aber sich darauf versteift und nur dahingehend ermittelt, dann hat man den Rest nicht mehr im Blick.
Ja, und das sagt sogar ein Profi. Also zusammengefasst nochmal vielleicht für alle: 94 gibt es erstmalig polizeiliche Ermittlungen gegen Mazzacchela, unter anderem wegen Sexual Battery, allerdings ohne Anklageerhebung. 2001 kommt es dann zu einer weiteren Festnahme. Was du hier das erste Mal gerade berichtest, weil du halt die Akten vorliegen hast. Es geht da um mehrere Sexualdelikte und um einen Raubvorwurf. Und am Ende gibt es aber keine Verurteilung. Alle Vorwürfe gegen Mazzacchela werden fallen gelassen. Und all das hat traurigerweise, das muss man ja jetzt so sagen, nicht dazu geführt, dass die Polizei in Amerika auch im Fall Ilenia nochmal neu ermittelt hat.
Ja, und das ist einfach total, also das ist einfach traurig und das macht einen auch wirklich fassungslos, weil ja schon 1994 konkrete Hinweise vorlagen, die es wirklich in jedem Fall gerechtfertigt hätten, da nochmal tiefer zu graben. Und wir erinnern uns nochmal, in den Tagen nach Ilenias Verschwinden am 6. Januar 1994 wird Mazzacchela ja von der Polizei in New Orleans vernommen. Nicht nur als Zeuge, sondern im Kontext eines Ermittlungsverfahrens wegen Sexual Battery, ausgelöst durch die Vorwürfe einer Frau, die als seine damalige Freundin gilt. Also
ja, und er wird in diesem Zusammenhang ja auch zu Ilenia befragt. Das hattest du ja auch gesagt. Und ich meine, wir dürfen ja auch diese ominöse Nummer mit den Reisechecks nicht vergessen, ne? Also da der Typ meldet sie nicht als vermisst. Stattdessen benutzt er da ihre Reisechecks und nimmt ihren Pass. Das ist schon, also wie gesagt, das ist, finde ich, mehr als verdächtig.
Ja, für mich auch. Und Ilenia selbst hatte ja 1993 in ihr Tagebuch geschrieben, dass sie Angst vor zwei Männern hatte, die sie unter Drogen setzen wollten. Einer davon war Alexander Mazzacchela. Und ich finde ganz klar, die Ermittler hätten zumindest genauer prüfen müssen, ob die Vorwürfe von 2001 Rückschlüsse auf sein Verhalten 1994 zulassen, etwa durch Täterprofile, psychologische Gutachten oder eine erneute Befragung zu Ilenia. Und dass das nicht passiert ist, Janina, ist wirklich ein grobes Ermittlungsversäumnis, das einfach bis heute Fragen aufwirft.
Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Heißt das jetzt Fall abgeschlossen?
Ja, der Fall ist abgeschlossen, zumindest für die Polizei, obwohl sich hier ein klares Muster abzeichnet. Juristisch lässt sich bis heute keine definitive Beteiligung Mazzacchelas am Verschwinden Ilenias belegen. Doch die Gesamtschau aus der Nähe zu Ilenia, den Ermittlungen 94 und den Anklagepunkten aus 2001 macht Alexander Mazzacchela für mich bis heute zu einer Schlüsselfigur in diesem Kriminalfall.
Ja, Wahnsinn. Aber, und das ist wirklich ganz wichtig, es gibt noch Wege und Möglichkeiten, um diesen Fall noch einmal aufzurollen und ihn am Ende ja vielleicht sogar zu lösen. Dazu kommen wir aber gleich am Ende der Folge noch, also unbedingt dranbleiben. Nochmal zu deiner Aussage von eben, also dass Mazzacchela eine Schlüsselfigur ist. Mit dieser Meinung stehst du ja nicht alleine da. Auch ihr Vater Albano hat immer vermutet, dass seine Tochter Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist und hat das ja irgendwie auch immer mit Mazzacchela in Verbindung gebracht, ne?
Ja, aber nicht nur Albano. Enzo Portaccio, damals Chef von Interpol, hat ebenfalls eine klare Meinung zu Mazzacchela. Er sagte 2011 in einem Fernsehinterview, ich zitiere ihn, er hätte verhaftet werden müssen. Und nach unseren italienischen Gesetzen hätten wir das auch tun können. Für die amerikanischen Behörden haben die Beweise einfach nicht ausgereicht, um Mazzacchela wegen Entführung oder des Mordes an Ilenia anzuklagen. So bleibt er auf freiem Fuß. Sehr bedauerlich.
Ja, bedauerlich ist hier irgendwie noch zu soft, finde ich. Das ist einfach nur tragisch und mich persönlich macht das auch irgendwie ein bisschen wütend. Also, ja, da kann man irgendwie nur den Kopf schütteln. Und ich frage mich auch ein bisschen, woran das lag. Also, wieso? Weißt du, das ist ja immer so am Ende so oft die Frage des Warums. Warum haben die da nicht mehr gemacht? Warum sind die dem irgendwie nicht nachgegangen?
Also ich denke einfach, dass die Amerikaner sich von Anfang an sehr stark auf die Mississippi-Theorie versteift haben, weil es dafür eben einen Augenzeugen, wie sicher diese Aussage dann am Ende auch immer war, gab. Und eine Person, die zumindest behauptet hat, sie hat gesehen, wie Elinia Carisi in den Mississippi gegangen ist. Und ich denke, das war für die Polizei einfach ja schon auch Grund genug, dann andere Spuren vielleicht nicht mehr ganz so zu verfolgen, wie sie es ohne diesen Augenzeugen getan hätten.
Ich meine, zu dieser Theorie haben wir ja schon ausführlich in Teil 1 gesprochen und da auch unsere Meinung zu gesagt. Also ich muss am Ende sagen, ich finde das für die Familie einfach nur, also es ist einfach nur schrecklich. Also zu ahnen oder zumindest die ja, Option zu sehen, dass es einen Täter gibt, dass der eigenen Tochter womöglich etwas ganz Schreckliches zugestoßen sein könnte, unfreiwillig, aber dann am Ende einfach nichts tun zu können und damit leben zu müssen, dass der Mann, der zumindest mehr wissen könnte, als er vielleicht zugibt, auf freiem Fuß bleibt. Also sehr unschön. Wie sind Romina Power und Albano mit dieser Gesamtsituation umgegangen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das wirklich das ganze Leben verändert und auch total beeinträchtigt.
Ja, das hat es auch definitiv. Also das, ihr komplettes Leben wurde da durchgerüttelt und auch die Ehe der beiden ist daran zerbrochen. Sie stehen zwar wieder gemeinsam auf der Bühne, aber mit dem Verlust der Tochter gehen sie nach wie vor sehr unterschiedlich um.
Na gut, jeder Mensch geht natürlich mit Verlust anders um. Und es ist vielleicht auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass ein Ehepaar, wie groß die Liebe am Ende auch sein mag, in so einer extremen Situation sich möglicherweise auch mal voneinander entfernt und halt eben es nicht schafft, irgendwie das zu, und jetzt benutze ich dieses Wort, aber ich finde, es passt irgendwie, das zu überleben.
Ja, da sprichst du ein paar sehr traurige, aber natürlich auch wichtige Punkte an. Für Albano war dann klar, es muss ein Abschluss her und den sollte er 2014 dann auch bekommen. Elinia Carisi ist tot. Offiziell seit dem 1. Dezember 2013. So hat es das italienische Gericht in Brindisi entschieden. Ihr Vater Albano hat sich dafür eingesetzt, dass der Vermisstenfall mit diesem Urteil ein Ende findet. Bereits 2012 hat er den Antrag beim Gericht gestellt. Dieser Antrag wurde dann in mehreren Medien veröffentlicht. Das ist Vorschrift nach italienischem Recht. Denn mit dieser Veröffentlichung bekommen Zeugen noch mal 6 Monate Zeit, um sich mit neuen Informationen an das Gericht zu wenden. Mit dem Antrag wurden auch folgende Daten veröffentlicht. Elinias Geburtsdatum, der 29. November 1970, der Ort ihres Verschwindens, New Orleans, und ihr letzter bekannter Wohnsitz in der Contrada Bosco in Cellino San Marco in Brindisi. Niemand meldete sich in diesen 6 Monaten mit neuen Informationen. Auch die Familie wurde noch einmal zu einer Anhörung geladen. Da es 10 Jahre keine neuen Spuren oder Hinweise auf den Verbleib von Elinia Carisi gab, wurde sie letztlich für tot erklärt. Und einer der mysteriösesten Kriminalfälle fand zumindest juristisch hier in Brindisi einen Abschluss. Doch eine Person wird nie die Hoffnung aufgeben, dass Elinia Carisi doch noch gefunden wird. Ihre Mutter, Romina Power.
Die Hoffnung stirbt eben immer zuletzt. Und ehrlich, ich kann sie so verstehen. Also das ist ja oft das Problem, dass wenn es keine Antworten gibt, keine Leiche, kein Geständnis, dann halt eben auch kein Abschluss. Wie denn auch? Also ich meine, du hast gesagt, Bettina, zumindest juristisch hat dieser krasse Fall ein Ende genommen, aber emotional, wie will man abschließen? Wie? Also ich glaube, ich könnte es ehrlicherweise nicht. Ich weiß, du kannst nicht in die Glaskugel gucken, aber meinst du, wir werden irgendwann mal erfahren, was passiert ist?
Also ich würde es vor allem natürlich der Familie wünschen, die so sehr leidet seit 31 Jahren. Man muss dazu sagen, dass der Fall jederzeit von den US-Behörden wieder aufgenommen werden kann. Also die haben die Macht darüber, die Akte nochmal zu öffnen, nochmal mit Masakela zu sprechen und weiter zu ermitteln. Und ich wünsche einfach, ja, um nochmal auf deine Frage einzugehen, dass ja die Familie einen Abschluss findet und zwar nicht nur einen auf Papier.
Ich würde sagen, unser nächster Schritt ist es dann, zu den US-Behörden zu gehen mit unseren Recherchen und unseren Ergebnissen.
Ja, und vielleicht, liebe Janina, ist das ja schon passiert und wir warten jetzt mal gespannt ab, was da zurückkommt.
Ja, da hast du mir dann aber jetzt was vorenthalten.
Du musst auch nicht alles wissen.
Ja, ja, vielen Dank dafür. Also wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und sollte sich in der Akte Elenia Carisi noch einmal etwas Neues ereignen, dann werdet ihr es natürlich von uns hier in Soko Schlager erfahren und natürlich auch auf schlager.de. Nächste Woche blicken wir dann nach Deutschland, genauer gesagt nach Bayern.
Ja, seid gespannt, welchen Fall Janina für euch vorbereitet hat. So viel können wir schon mal verraten. Es geht um einen absoluten Ausnahmekünstler. Bis dahin und hasta la vista.
Ah, Bettina hat schon wieder gespoilert. Bis bald, bis nächste Woche.
Tschüss.
Soko Schlager ist eine Produktion von schlager.de. Redaktion Janina Kirsch, Bettina Steinke und Jörg Schulz. Produktion und Sounddesign Niklas Schäuble und Vincenzo Proscio.